Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir wieder mit einer neuen Episode heute. Sehr interessant, Jens, oder? Hallo, erstmal.
Ja, hallo Axel. Moin, moin, grüß Gott. Ich weiß gar nicht, was sagt man in Österreich?
Servus.
Servus.
Servus, ja,
grüß. Da haben wir. Oder grüß euch.
Grüß euch. Ja, da haben wir schon unseren Gast. Ich sagte gerade, sehr interessant. Zu Gast ist heute Dr. Peter F. Meyer. Hallo, Herr Meyer, grüß Sie bei uns im Podcast.
Ich grüße Sie. Danke für die Einladung.
Ja, danke, dass Sie da sind. Und für die wenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Herrn Meyer nicht kennen, würde ich ihn mal ganz kurz vorstellen. Herr Meyer ist der Herausgeber des TKP-Redaktionsnetzwerks. Das ist ein Blog, tkp.at. Das werden wir alles in den Shownotes auch verlinken. Und das ist ein Redaktionsnetzwerk eigenständiger Autoren, die unabhängig von politischen Parteien oder Organisationen berichten auf ihrer Internetseite. Und Herr Dr. Meyer ist Publizist und hat frühere journalistische Tätigkeiten gehabt. Er war Chefredakteur und auch Herausgeber der Telekom-Presse, hat ein Magazin.
Daher der Name TKP, Telekom-Presse.at. TKP.at gibt es seit 1999.
Ja, sehr gut, genau. Und dann hat der Meyer noch, war auch Herausgeber eines Magazins, das Magazin für Infrastruktur und Technologie von 2005 bis 2010. Weiterhin Chefredaktion Hightech Presse und dann auch noch diverse Beiträge für die Presse, Salzburger Nachrichten, fürs ORF, für Profil und auch die Wienerin und auch viele andere. Und wir freuen uns, Sie heute hier bei uns im Podcast zu haben. Super, vielen Dank nochmal, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Und jetzt legen wir auch direkt los, denn es gibt ganz, ganz viele interessante Themen zu besprechen. Und wie ihr wisst, Jens und ich sind auch immer sehr daran interessiert, oder auch ein großes Thema ist die Aufklärung in Sachen Corona. Was ist da eigentlich passiert? Warum werden Aufklärungen zum Teil in Anführungszeichen verhindert? Warum gibt es da keinen Untersuchungsausschuss? Den gibt es wohl, aber es kommt alles erst sehr langsam ins Rollen. Und Herr Meyer und seine Kollegen haben sich auch sehr ausführlich damit beschäftigt. Und wir schauen einfach mal rein, was es so Neues in Sachen Corona gibt, was es da zu berichten gibt. Und da steigen wir einfach mal ein, Herr Meyer. Was gibt es eigentlich Neues in Sachen Corona?
Ja, es gibt immer wieder Studien, die im Grunde genommen nachweisen, wie schädlich die sogenannte Impfung war oder nach wie vor ist. Was auch zu beobachten ist, ist, dass sozusagen dadurch eine ziemliche Impfskepsis insgesamt entstanden ist, dass Dinge hochkommen, wie zum Beispiel, dass Kinderimpfungen nie wirklich placebo-kontrolliert untersucht worden sind oder wenn in einer Art und Weise, die also eigentlich nicht zu einer Zulassung hätten führen dürfen und man sich immer wieder auf das beruft, was einmal passiert ist. Dann eine neue Entwicklung, die gerade erst gestern passiert ist oder vorgestern. Ein Toxikologe aus Australien, außerordentlicher Professor an einer australischen Universität, der selbst eine Impfverletzung hatte, hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt, wie sehr die Lipid-Nanopartikel schaden. Das ist an sich bekannt seit, ich glaube, unser erster Artikel war im Dezember 2020, wo das noch ganz neu war, wo man schon gesehen hat, okay, die Lipid-Nanopartikel machen regelrecht Löcher in die Leber und in die Milz. Was, und da gibt es auch noch Videos dazu. Das hat damals eine Mikrobiologin gemacht, die dann bedroht wurde und gefeuert wurde aus ihrem Job. Eines der Videos gibt es noch bei unserem Blog. Also wie gesagt, aus dem Dezember 2020. Wir haben dann uns im Dezember 2021 noch einmal genau angeschaut, was haben die Zulassungsbehörden gemacht. Und tatsächlich waren zu dem Zeitpunkt noch ungefähr 7 oder 8 Special Obligations in den Assessments Reports der Europäischen Medizinagentur EMA offen. Denn diese Lipid-Nanopartikel, die ALC 315 und 01 irgendwas, die waren sozusagen neu. Die Hersteller haben selber gesagt, damals ist nicht für Menschen zugelassen. Die EMA hat es aber zugelassen. Aber sie hat noch zusätzliche Informationen von den Herstellern verlangt, zum Beispiel, wo die landen, in welchen Organen. Das war ursprünglich unbekannt. Aber man hat Millionen Menschen damit geimpft, ne?
Hat man diese Informationen denn von den Herstellern bekommen, in welchen Organen die Nanopartikel landen?
Haben dann japanisch, also ja, sie haben es untersucht, haben es aber nicht veröffentlicht. Japanische Forscher haben das dann, glaube ich, 2021 selbst untersucht und haben sich angeschaut, wie der Verbleib ist, aber vor allem also bei den mRNA, den Spike-Proteinen, den Impfspikes. Und da hat sich herausgestellt, dass in der Leber fällt es ab am Anfang relativ stark und nach etwa 2 Wochen bleibt es so auf einer Höhe von 70 bis 60 bis 70% der ursprünglichen Konzentration. Und mittlerweile, also die Lipid-Nanopartikel verschwinden dann schon, die richten vor allem am Anfang Schaden an, wenn Löcher in Leber und Milz entstehen, also insbesondere wenn in der Milz Löcher entstehen, ist es insofern nicht so günstig, weil dort werden Reifen sozusagen die B-Zellen, T-Zellen und so weiter. Und wenn die nicht ordentlich arbeiten kann, das war vermutlich einer der Gründe, warum es nach den Impfungen in den ersten 2 Wochen oder so zu besonders häufigen Erkrankungen kam. Darum hat man auch die Auswertung so gemacht, dass man gesagt haben, ja, in den ersten 2 Wochen sind die Leute noch ungeimpft und dann sind sie geimpft. Also da kann man 2 Placebos spritzen und auf die Methode kriegt man auf jeden Fall eine positive Wirkung, wenn man dann, wenn jemand was in den ersten 2 Wochen eine Infektion kriegt, sagt man, am Moment, das ist nur ungeimpft, ist nicht geimpft, obwohl der anfälliger war durch die Schädigung durch die Lipid-Nanopartikel. Aber das sind alles Sachen in Wirklichkeit, die halt jetzt erst langsam herauskommen, und zwar in erster Linie durch Untersuchungen von unabhängigen Wissenschaftlern, die zum Teil riskieren, ihren Job zu verlieren, ihre Approbation als Arzt zu verlieren, etc. Wir kennen die Geschichte. Professor Sönnigsen wurde gefeiert von der Universität Wien, weil er eben kritische Bemerkungen gemacht hat und Fakten zitiert hat, die noch messbar sind, wo man nicht darüber abstimmen kann. Also wenn man Dinge messen kann, dann ist es sinnlos, darüber abzustimmen. Um zu sagen, der Konsens ist aber anders. Nein, dann muss eine Messung zeigen, dass die erste Messung falsch war, müsste. So wäre an sich die normale wissenschaftliche Vorgangsweise. Ne?
Und der Herr Sönnigsen ist ja immerhin der ehemalige Vorsitzende der evidenzbasierten Medizin gewesen, ja.
Genau.
Also keine unbedeutende Figur.
Ja, richtig.
Das ist schon zum Teil ungeheuerlich, was da passiert ist. Gibt es denn, also Sie haben mir ja auch gerade gesagt, also dass es halt kaum unabhängige Aufarbeitung stattfindet. Gibt es denn Ihrer Meinung nach oder wissen Sie, wo unabhängige Aufarbeitung dieser Corona-Pandemie stattfindet, auch in einem Maß, wo man sagen kann, ja, die Ergebnisse führen auch zu irgendwelchen Konsequenzen?
Also die Frage, gibt es Aufarbeitung, kann man eigentlich mit einem glatten Nein beantworten. Ne? Was an Aufarbeitung passiert, sieht man daran, dass heute der Pandemievertrag angenommen wurde in der Weltgesundheitsversammlung. Warum da Gesundheit drinnen steht, frage ich mich zwar. Also der Weltgesundheitsversammlung ist da die gesetzgebende Körperschaft, die lenkende Körperschaft der WHO. Und die haben heute Pandemievertrag beschlossen. Es wurde internationale Gesundheitsregelungen beschlossen, zwar nur per Konsens, nicht mit Abstimmung. Und daher fragwürdig, ob es überhaupt passiert ist. In einer Abstimmung gestern in einem Ausschuss gab es nur eine Mehrheit von 124 von 193. Also nicht die erforderte Zweidrittelmehrheit. Also eigentlich kann man sagen, das wurde nicht rechtens angenommen. Ne? Aber das ist der WHO egal, beziehungsweise der dahinterstehenden Pharma-Lobby. Ne? Aber zurück zur Aufarbeitung. In dem Zusammenhang ist interessant, dass tatsächlich Aufarbeitung begangen wird in der Slowakei. Insbesondere die Partei, die Sozialdemokratische Partei des regierenden Ministerpräsidenten Robert Fico hat sich da verdient gemacht, hat Untersuchungen gestartet über die DNA-Verunreinigung und haben gefunden, dass da also ganz deutlich jenseits aller möglichen Toleranzen, also sehr starke DNA-Verunreinigungen zu finden waren und dass es also extrem gefährlich wird, dass also sogar das Erbgut verändern kann. Das kommt aus dem Produktionsprozess, der offensichtlich sehr schlampig geführt wird. Also erstens muss man sagen, dass slowakische Sozialdemokratie eine klassische Linke, also nach dem echten Sinn des Wortes, linke Partei ist. Einer der führenden Mitarbeiter von Fico hat sie als erstes bei der Einrichtung des Büros einen Che Guevara an die Wand gehängt. Also wirklich etwas, was sozusagen Altlinke noch machen, ne, und noch kennen. Die haben heute auch seine Partei hat gestern noch eine Aussendung herausgegeben, dass sie gegen die Annahme dieses Pandemievertrages sind, dass sie dem widersprechen, dass sie eine Abstimmung fordern darüber und nicht eine Annahme per Akklamation, Konsens, was weiß der Kuckuck was, also Tedros behauptet, es sind eh alle dafür, passt. Ne? Und die lustige Geschichte ist, Fico hat dann gestern am Abend noch ein Posting auf X Twitter gemacht, in dem er berichtet, dass ihn Tedros angerufen hat. Also es stand dort, Tedros hat mich vor einigen Minuten angerufen mit der Bitte und hat mich bekniet, sozusagen, wir mögen doch nicht eine Abstimmung verlangen.
Okay.
Weil er sonst Gefahr läuft, diese Zweidrittelmehrheit dokumentiert nicht erhalten zu haben.
Aber es ist ja auch noch ein kleiner Fallstrick, dass die Mitgliedstaaten diesen Vertrag erst noch ratifizieren müssen in ihren jeweiligen nationalen Parlamenten.
Ja, das ist schon richtig. Aber ich meine, wenn wir jetzt beim Thema Aufarbeitung sind, ne? Okay. Ein Staat, meines Wissens nach sogar der einzige Staat, also Belarus hat bei der ganzen Geschichte nicht mitgemacht, haben sogar, die hätten einen Kredit von der Weltbank bekommen, günstigst wahrscheinlich als Bestechung gedacht, wenn sie mitgemacht hätten. Also die haben auch bei den Maßnahmen nicht mitgemacht, die Impfung, glaube ich, ist dort, wenn dann überhaupt nur freiwillig. Tansania, das bekannt ist, da wurde der Präsident ermordet, der gezeigt hat, dass man mit einem PCR-Test auch bei einer Papaya also Coronaviren nachweisen kann.
Kann mich
Das hat
erinnern,
ihm
ja.
dann das Leben gekostet, leider. Burundi ähnlich. Also das sind Staaten, wo es Aufarbeitung schon vorher gegeben hat. Danach, meiner Meinung nach, nirgends. Etwas, das, was die Slowakei gemacht hat, ist sehr begrüßenswert. Was jetzt in den USA passiert, ist schwer zu sagen. Ich meine, es sind hervorragende Leute jetzt in hohen Positionen wie Jay Bhattacharya oder Markis oder Kennedy selber natürlich. Aber wie weit die dort Handlungsfreiheit haben, ich meine, Kennedy, der hat Grund, vorsichtig zu sein, sein Vater und sein Onkel sind ermordet worden. Ne? Also, wie weit er sich da hinauslehnt und wie weit er Freiheit hat, was zu tun, ist fraglich. Also Aufarbeitung in dem Sinn, dass gezeigt wird, was passiert ist. Ja, er hat Bücher geschrieben, aber sozusagen wirklich, also von staatlicher Seite, vielleicht kommt da noch was, aber bisher hat es noch nichts gegeben. Ne? Und dass die WHO zwar weniger Geld hat, weil die USA nichts mehr zahlt, aber trotzdem die weitermachen kann mit dieser Pandemie-Geschichte, das zeigt, und selbst wenn dann nur 124 Staaten, und ich bin mir sicher, dass, oder ein Großteil der EU-Länder, bin mir nicht sicher, dass alle, Slowenien, da gibt es Kritik, also es gibt einige Länder, wo die kritisch sind, aber Österreich, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, die großen Länder, von die baltischen, von diesen drei Chihuahua-Ländern möchte ich gar nicht reden. Die haben die radikalsten Corona-Maßnahmen gehabt und die waren die ersten, die mit digitaler ID die Leute überprüft haben oder kontrolliert haben. Da ist mit Sicherheit nichts passiert. Wie weit die Aufklärung geht, merkt man in der EU. Die Laien-SMS werden nicht herausgerückt, die gibt es nicht. Es ist jetzt, es hätte das Gericht früher gehandelt, hätte das Gericht eine Chance gehabt, aus den USA die SMS von Laien an Burla zu bekommen. Aber in den USA müssen sie 5 Jahre aufgehoben werden. Die Vertragsunterzeichnung war irgendwann im November. Also die Unterschrift auf dem Vertrag ist irgendwann aus dem November. Also es ist jetzt ein sehr enger Zeitrahmen. November 2020. Es ist ein
Muss
sehr
man,
enger.
sorry, dass ich unterbreche, aber muss man vielleicht den Zuhörern nochmal sagen, dass es da um die Impfstoffbestellungen ging, ne?
Genau.
Und was ja ein Maß hatte, wo man ja echt die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann.
Also da ging es um 1,8 Milliarden Dosen, um 35 Milliarden Euro. Die wurden per SMS ausgehandelt und bestellt mit erhöhten Preisen. Also Pfizer hat den Preis von 15 auf 19 Euro pro Dosis erhöht. Und das wurde per SMS ausgehandelt und die SMS sind angeblich verschwunden, nicht mehr auffindbar, wusste nicht, dass ich sie aufheben soll. Und was besonders interessant ist in dem Zusammenhang, das Parlament hat mit einer relativ starken Mehrheit dafür gestimmt, dass sie diese SMS nicht herausrücken muss. Also hier wird nicht nur alles getan, um jegliche Aufarbeitung zu verhindern, sondern es wird auch der Boden bereitet für die nächste Pandemie, die genauso ablaufen würde wie diese. Und für die nächste Impfkampagne und so weiter. Ne? Also das heißt,
Entschuldigung, aber da bei den Impfdosen ist es ja auch noch so, bei den 1,8 Milliarden, die bestellt wurden, sind, so viel ich weiß, auch am Ende ein Großteil mussten wieder vernichtet werden oder sind vernichtet worden, weil die gar nicht mehr gebraucht wurden, weil es einfach viel zu viel, waren, aber die natürlich schon bezahlt sind.
insgesamt waren es 4,5 Milliarden, also 10 Dosen pro EU-Bewohner. Und da sagt das Parlament, das EU-Parlament, Nein, man braucht den Bestellvorgang nicht offenlegen. Also das heißt, der Verdacht liegt nahe, dass das einen Grund hat, dass da in den aus den SMS oder aus der Kommunikation hervorgehen würde, warum so viel bestellt wurde, dass da massive Korruption passiert ist. In dem Zusammenhang auch interessant, eine italienische Abgeordnete namens Rivasi, Vornamen weiß ich jetzt nicht, die hat sich sehr um die Aufklärung bemüht und die ist, glaube ich, einige Tage bevor sie eine Pressekonferenz halten wollte, wo sie Fakten bekannt geben wollte, ist sie leider verstorben.
Was für ein Zufall, ne?
Genau.
Vielleicht noch mal ganz kurz als Ergänzung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer: Was ist eigentlich dieses Pandemieabkommen? Das würde ich gerne noch mal ganz kurz für diejenigen, die sich nicht so tief damit beschäftigen, was gibt die WHO eigentlich damit oder was gibt dieses Pandemieabkommen der WHO für welche Rechte gibt es der WHO? Und zwar, so ist es hier auch zitiert, gibt es die Befugnis, also der WHO wird die Befugnis verliehen, das nationale und/oder innerstaatliche Recht beziehungsweise die Politik einer Vertragspartei anzuordnen, zu ändern oder anderweitig vorzuschreiben oder den Vertragsparteien vorzuschreiben, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, wie zum Beispiel ein Verbot oder die Zulassung von Reisenden, Impfvorschriften oder therapeutische oder diagnostische Maßnahmen zu verhängen oder Abriegelungsmaßnahmen durchzuführen. Also es geht schon ziemlich weit, dieses Pandemieabkommen, in die staatlichen Befugnisse hinein. Und das ist schon, denke ich mal, ungeheuerlich, dass es so viel Macht einer einzigen Institution verliehen wird.
Genau, es sind ja eigentlich zwei Abkommen. Das eine sind die internationalen Gesundheitsvorschriften und das andere ist das Pandemieabkommen. Das Pandemieabkommen ist mehr ein Rahmen sozusagen. In den internationalen Gesundheitsvorschriften, die schon länger existieren und die nur jeweils erweitert wurden, wo die Befugnisse der WHO erweitert wurden und wo alles Mögliche mit einbezogen wird. Es geht in Richtung One Health, Tiere, Wasser, Klima, dass alles Mögliche sozusagen herangezogen werden kann, um bestimmte Maßnahmen zu verordnen. Da geht es zum Beispiel in Richtung Hühnerkeulen, Rinderschlachten, CO2-Steuer für Rinder verlangen und ähnliches. Also mit der Begründung, das Klima, es gibt beim Internationalen Gerichtshof, das ist der höchste Gerichtshof der UNO weltweit, gibt es ein Verfahren, wo jemand geklagt hat, dass man ein Recht auf Klimaschutz hat. Und da hat auch Tedros einen eher weinerlichen Vortrag gehalten und hat erklärt, ja, es wird wärmer und da verbreiten sich Krankheiten mehr und so weiter. Ne? Dabei, es gibt Studien weltweit in Europa, dass es 10-mal so viel Kältetote gibt wie Hitzetote. Und es ist bekannt, dass wenn es wärmer ist, dass weniger Leute sterben. Ne? Man stirbt nicht durch Hitze, sondern es sterben nur ein Zehntel der Leute hitzebedingt durch Hitzeschock, als dass sie in der Kälte erfrieren, das Immunsystem nicht richtig funktioniert und was auch immer. Ne? Also da gibt es mehrere Studien darüber. Das ist völliger Unsinn, was Tedros da erzählt. Aber sie versuchen sozusagen über alle diese Abkommen die Befugnisse zu erweitern. Eine wichtige Geschichte in dem Zusammenhang bei dem Pandemievertrag ist auch noch das Sammelrecht auf Pathogene. Sozusagen, wenn ein Land, ein Mitgliedsland, ein Pathogen, ein neues Virus, ein Bakterium, ein Pilz, was auch immer entdeckt, dann ist das der WHO zu melden und an die WHO zu übergeben. Es gibt in letzter Zeit immer wieder die Diskussionen über diese Gain-of-Function-Versuche, also die Veränderung von Pathogenen, von Viren, Bakterien, um sie gefährlicher zu machen, um sie tödlicher zu machen oder um ihre Übertragbarkeit zu erhöhen. Vor allem Übertragbarkeit zu erhöhen, macht Sinn, wenn man eine Pandemie haben will. Macht man sie sehr tödlich, dann brennt sich die Pandemie sehr rasch aus und das ist überhaupt nicht im Interesse der Pharmaindustrie. Die haben es lieber, wenn eine Pandemie sich wirklich lang ausbreitet, wenn man das mit einem PCR-Test nachweisen kann, sodass es sozusagen sichtbar wird. Und deshalb ist es interessant, möglichst viele Pathogene zu kennen, die dafür in Frage kommen könnten. Und die werden dann irgendwo aufgehoben und dann hört man nachher, es angeblich aus dem Labor entkommen oder auch nicht. Oder man hat damit die und die Versuche gemacht. Und es gibt Biolabore auf der ganzen Welt. In der Ukraine ist das jetzt sozusagen amtsbekannt geworden, weil die Russen gesagt haben, wir haben sie gesichert. Und die WHO dann gesagt hat, ja, aber aufpassen, dass sie nicht verwendet werden für irgendwelche Zwecke. Ja, bitte, was ist denn bisher dann passiert? Ne? Also das ist auch, solche Dinge sind auch Teil dieser Pandemieabkommen, was bisher sozusagen auf nationaler oder zwischenstaatlicher Ebene geregelt wurde, wird jetzt plötzlich auf mehreren Zwischenebenen geregelt. Deshalb ist auch die EU so dafür, weil das sozusagen auch sie auch, weil die EU auch so eine Ebene drüber ist, wo es eigentlich keinerlei demokratische Kontrolle mehr gibt. Ne?
Wie ist denn Ihre Einschätzung dazu, dass dieser Prozess, also dass diese Ratifizierung der Nationalstaaten, der nationalen Parlamente, dass das relativ zügig passiert? Denn ich beobachte so, dass es vor allen Dingen in vielen Ländern auch einen Widerstand gibt gegen die UNO oder auch gegen die WHO. Sie haben es gesagt, die USA ist ausgetreten. Man weiß nicht, wie sich das zukünftig da niederschlagen wird. Slowakei hat auch ganz, wie gesagt, auch angekündigt, sie werden es nicht ratifizieren. Wie ist Ihre Einschätzung?
Also es ist schon mal interessant zu sehen, da gibt es eine Clique von Vertretern der Länder, die in Genf sitzen, hochbezahlt, weit entfernt von ihrer eigenen Bevölkerung, sehr leicht zugänglich für Pharmaindustrie. Da gibt es sozusagen der Vorteil für die Pharmaindustrie ist, es gibt sozusagen einen zentralen Ort, wo man beeinflussen kann. In Brüssel gibt es mehr Lobbyisten als Beamte und stellen wahrscheinlich bald den größten Anteil der Bevölkerung. Also das sind regelrechte Lobbykonzerne. Und da gibt's festzustellen ist, dass es eine immer stärkere Verschmelzung gibt von Konzernmacht mit Staatsmacht. Wobei Staatsmacht sind auch diese Leute, die da in Genf sitzen und mitstimmen und mitreden und ihrer Regierung irgendwas sagen oder auch gar nichts sagen und das beeinflussen in beide Richtungen. Einerseits zuzustimmen, das auszuhandeln, möglichst so, dass es gut klingt, dass es verkaufbar ist und in die andere Richtung, in Richtung eigener Regierung, zu sagen, macht mit, wir wollen da mitmachen, das ist gut für uns und so weiter. Ne? Genau das, also an der EU sieht man es mehr als deutlich, ne? Dass eben die größte Konzentration von Lobbykonzernen ist in Brüssel. Und das ist eine Verschränkung von Staatsmacht und Konzernmacht, die Interessen der Konzerne kriegen Vorrang vor denen der Menschen. Das ist das, was zu beobachten wird, ist derzeit. Und wie sich da die Interessen knallhart durchsetzen, Das hat man jetzt gerade gesehen in Rumänien, das hat man gesehen bei den Wahlen in Moldawien, das sieht man möglicherweise demnächst bei den Wahlen in Polen, das hat man gesehen bei den Wahlen in Deutschland, wo Auslandsdeutsche leider keine Wahlzettel bekommen haben. 3 Millionen Auslandsdeutsche, die haben viel zu wenig oder viel zu spät, wurde dadurch verhindert, dass sie an der Wahl teilnehmen. Also so wären Interesse, und da war zu befürchten, ja, die Deutschen, die in Spanien sitzen, sind möglicherweise nicht sehr erfreut mit dem, was die Regierung in Deutschland tut. Daher schickt man dorthin keine Wahlzettel. Oder wenn schon welche da sind, werden sie nicht rechtzeitig zurückgebracht. Dann irrt man sich bei der Auszählung, kann man leicht verwechseln, BDW und BSW. Ja. Also das sind alle
Axel, wie
Dinge.
viel Flieger gehen jeden Tag vom Airport Köln-Bonn nach Mallorca?
Ich glaube, ganz schön viele. Also
Stündlich.
stündlich,
Ja.
stündlich. Ich weiß nicht, irgendwie 20 pro Tag. Also
Ja,
man
da war
kann
die
schon,
Verbindung zu der Zeit war schlecht.
ja, ganz schlecht.
Ja, na, hat man vorhin nicht vorplanen können. Und also das wäre das Außenministerium gewesen, das sagt eigentlich eh schon alles, ne? Dass da kein Interesse bestand, dass das sind Dinge, wo meiner Meinung nach, die man sich einmal klar machen sollte auch, ne? Du kannst 100 Mal, also es gibt 100.000 Studien in der Zwischenzeit schon, die zeigen, dass die Maßnahmen schlecht waren. Es gibt genügend praktische Beispiele. Schweden, es war an sich, ich habe am 10. April 2020 einen Artikel geschrieben, wo ich 5 Studien zitiert habe, die zeigen, dass die Infektionssterblichkeit bei Coronavirus wie bei einer Grippe war. Das war bekannt. Es ist nicht so, dass da nichts bekannt war. Da ist absichtlich gezielt eine Agenda durchgezogen worden. Und jetzt können wir nachweisen, welche Schäden das hat. Aber auf Ebene des EU-Parlaments passiert nichts. Die Christine Andersen macht was, der Gerrit Hauser von der FPÖ in Österreich, mit dem habe ich gerade telefoniert, der hat gerade unseren Artikel gepostet. Die machen was, die Slowakei macht was, da ist es die Regierung. Aber andere, die sonst widerständig sind, wie zum Beispiel Ungarn, nichts. Andere Länder, gab Tendenzen in Slowenien, kritische auf sozusagen staatlicher Ebene. Und ich meine, hier muss man sich bewusst werden und ansetzen, dass man auf der politischen Ebene was ändern muss und erreichen muss und nicht auf der medizinischen Ebene. Ne? Also es ist noch 50 Studien, die nachweisen, Spike-Protein ist auch am Tag 2800 noch zu finden, die Impfspikes. Ne? Nützt nichts. Ja, Studien wie die kürzlich von der Universität Köln, die erklärt haben, es ist super, wenn man dauernde Entzündung hat und das Immunsystem dauernd auf Hochtouren läuft, das hilft dann gegen die nächste Erkrankung. Das genaue Gegenteil ist wahr. Es ist jemand, der ständig im Marathontempo läuft, Tag und Nacht, wird an den nächsten Marathon nicht besonders gut laufen, beziehungsweise er wird bald einmal zahnbrechen. Und genauso ist das auch mit einer Dauerentzündung. Ne? Das führt zu Krankheiten. Ne? Die Swiss, gerade jetzt die Geschichte, ne? Die Swiss streicht 1.400 Flüge, die Lufthansa-Tochter Swiss aus der Schweiz streichen 1.400 Flüge. Sicher nicht von Köln nach Mallorca, weil sie so viele Krankheitsstände haben. Es ist in den Firmen ist das bekannt. Krankenstände haben zugenommen. Es sind alles Dinge bekannt. Es ist immer mehr Leuten wird auch klar, was passiert ist mit der Impfung. Die Impfskepsis wächst. Ne? Wo jetzt, wo es fehlt, ist auf der politischen Ebene, da mal sowas zu erreichen, wie zum Beispiel in der Slowakei. Ne? Oder hoffentlich mit Kennedy. Mal schauen. Ne? Das muss man sehen, das hängt zusammen mit der Aufarbeitung. Ne?
Nochmal kurz zum Pandemievertrag. Es war ja immer die Befürchtung im Raum, dass man sozusagen die nationale Souveränität auch dabei verliert im Pandemiefall. Ich habe jetzt in Ihrem Artikel, in einem relativ neuen Artikel auch von heute gestern gelesen, dass das aber nicht der Fall ist.
Genau, ja, das haben sie rausgenommen. Ne? Das war sozusagen ein Erfolg der. Also, es ist jetzt so formuliert, das können Sie vorschlagen. Bei einem Pandemievertrag, für den es eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist, ist man vorsichtig. Nicht? Auch wenn man es dann gar nicht abstimmt, um zu schauen, ob wirklich eine Zweidrittelmehrheit da ist. Aber bei die nächsten Änderungen genügt dann die einfache Mehrheit. Also das ist die altbekannte Salamitaktik. Lass uns mal diesen Pandemievertrag haben wie den internationalen Gesundheitsvorschriften. Die gibt es schon länger und die werden sozusagen von Mal zu Mal verschärft. Es kommt da eine Kleinigkeit rein, dort eine Kleinigkeit. Jetzt ist der Widerstand groß gegen diesen Pandemievertrag, aber eben sozusagen auf der Ebene, auf der wir uns bewegen, aber ja, nicht wirklich auf der Ebene der Regierungen. Ne? Also auf der Ebene der Leute, die dort abstimmen. Ne?
Ja, und da ist ja die Fragestellung, die wir hier uns auch immer wieder stellen, weil wir haben ja keinen Einblick in diese, ich nenne sie jetzt mal Blase Berlin, in diese politische Blase. Ich habe auch keine Kontakte zu irgendwelchen Politikern, um auch mal sich erklären zu lassen, wie läuft eigentlich diese Informationsgebung, ja, weil es hätte ja auch theoretisch jeder die Zulassungsstudie von bestimmten Impfstoffen lesen können, war ja frei verfügbar, konnte le jeder lesen, dass es zum Beispiel keinen Fremdschutz gibt, all diese ganzen Themen. Und trotzdem wurde in Deutschland am Ende sogar noch, als eigentlich das Thema schon mehr oder weniger durch war, wurde ja noch die allgemeine Impfpflicht gefordert oder sogar abgestimmt im Parlament. Ja. Das war ja, also, ich fasse mir jetzt noch an den Kopf. Ja. Da fragt man sich, wie werden Politiker eigentlich informiert? Gibt es da eine unabhängige, ich denke mal durch Mitarbeiter wahrscheinlich, man kann ja nicht alles selber lesen, es wird vermutlich alles vorbereitet, aber gibt es da irgendwo so eine Kanalisierung sozusagen, so in eine bestimmte Richtung, dass man nur Dinge liest, die man eben lesen soll?
Man liest nur Dinge, die man lesen soll, weil es steht in den Medien nichts anderes. Ne? Es war total auffällig, dass sozusagen gleichgeschaltet Medien weltweit das Gleiche berichtet haben. Ne? Ivermectin ist ein Pferdeentwurmungsmittel. Das ist praktisch zeitgleich in der ganzen EU erschienen. Darüber hinaus habe ich, weiß ich es nicht, aber wahrscheinlich ja in den USA Data. Also da sind offensichtlich gesteuert von oben, ich weiß nicht genau, wer da dahinter steht, aber die WHO hat große Agenturen beschäftigt, PR-Agenturen, Lobbying-Agenturen, und der Weg ist dann normalerweise der, dass man den oben einwirft bei Reuters, bei AP und was ist die dritte? Also es gibt drei, die zumindest in der westlichen Welt die Meinungsmacher sind, und das übernimmt dann die DPA oder in Österreich die APA, die APA, und dann übernehmen das alle Zeitungen, Wortident, gleichgeschaltet, durchgeschaltet durch alle Medien praktisch. Und nicht nur in einem Land, sondern Luxemburg hat das gleiche wie die Süddeutsche oder in Wien der Standard oder die Salzburger Nachrichten. Ne? Und wenn man eine holländische Zeitung anschaut, dann rein maschinell übersetzt, der gleiche Text, also alles aus dem Englischen her, maschinell übersetzt, Englisch, Holländisch, Englisch, Luxemburgisch, Englisch, Deutsch, Deutsch, Englisch, Deutsch, Österreich, also Englisch, Deutsch, Schweiz. Völlig ident. Also da wurde, und das ist auch die Funktion der WHO ganz offensichtlich, ne? Die dann eine B-Agentur hat und der Pandemievertrag berechtigt die WHO oder verlangt von den Ländern, dass sie WHO-Mitarbeiter bezahlen, die bei Korrespondenzbüros oder Büros in Berlin, in Wien, in Zürich oder in Bern. Heute in den Ländern sind das dann WHO-Mitarbeiter, die aber von den Staaten zu bezahlen sind. Also das, glaube ich, steht auch im Pandemievertrag drinnen. Das ist ein Detail, das wenig auffällig ist, aber trotzdem sozusagen der WHO so eine Krakenfunktion gibt, ne? Die haben ihre Arme überall in den Hauptstädten und was die dort machen, ist lobbyieren im Grunde genommen, ne? Und in Genf bei der WHO-Zentrale sitzen dann die Vertreter von den NGOs und von die Eigentümer sind, von BlackRock und von Pfizer und von den ganzen großen Pharmafirmen. Ne?
Aber jetzt haben wir doch in die Länder, die Sie gerade erwähnt haben, so viele Akademiker. Und Akademiker werden doch ausgebildet zur kritischen Analyse. Wir müssen alles referenzieren, wir müssen eine Literaturanalyse machen, etc. Sie haben das gemacht in Ihrer Promotion, ich habe es in meiner auch machen müssen, mit Peer-Review-Verfahren, etc.
Ja, das war früher mal so.
Aber wir wurden zumindest so ausgebildet. Ob es heute noch so ist, kann ich nicht sagen, aber.
Also wenn ich mir bei meiner kleinen Tochter anschaue, was die, also jüngeren Tochter, nicht klein, wenn ich mir anschaue, was die in ihrem Studium jetzt zu machen hat, diese Bologna-Studien, das sind nur Prüfungen. Die heterodoxen Professoren wurden rausgehaut. Die kriegen keine weitere Anstellung. Die orthodoxen verbleiben. Und Zeit, wir hatten, ich hab mir mal ein Semester geleistet, dass ich mir als einzige Vorlesung algebraische Topologie angehört habe und mich sonst sozusagen beschäftigt habe mit dem, was mich direkt einmal interessiert hat, aus meinem eigenen Interesse. Ne? Wenn ich das heute mache, fliege ich raus. Wer das heute macht, ne?
Ja, das
Geht
war ja
nicht mehr.
insofern auch ganz spannend. Vielleicht können Sie sich noch erinnern zu einer Zeit. Ich habe ja so einen größeren Kongress veranstaltet, einen Online-Kongress.
Ja.
Den haben wir damals 4G-Kongress genannt. Als es dann um 2 und 3G ging, habe ich gesagt, okay, uns ist das Thema Gesundheit kommt hier ein bisschen unter die Räder, weil es gibt ja auch noch gesunde Menschen. Also haben wir einen 4G-Kongress gemacht. Und dann haben wir ganz, ganz viele Professoren etc. angeschrieben, die alle in diesem Bereich tätig waren. Und dann habe ich nach 2, 3 Monaten Recruiting meinen Mitarbeiter mal gefragt, sag mal, fällt dir was auf oder ist dir irgendwas aufgefallen in den letzten Wochen?
Es haben sich nur emeritierte Professoren zurückgemeldet. Alle anderen, die noch ein
Exakt.
Institut haben,
Exakt.
können nicht, weil sonst laufen sie Gefahr, so wie der Sönnigsen, aus der Uni rausgeschmissen zu werden, keine Forschungsgelder mehr zu kriegen. Aber das ist insgesamt in der gesamten Wissenschaft so. Ich komme wieder zurück auf das alte Thema Verschmelzung von Konzernmacht mit Staatsmacht. Das findet auch statt. Es bestimmen dadurch, dass es unter dem Titel Public-Private Partnership, ne, PPP, sagt man, ja, wir holen uns das Geld von den Konzernen und die unterstützen uns dann. Ja, na, aber die verlangen dann, dass ihre Interessen gefördert werden und nicht mehr ordentliche Wissenschaft gemacht werden. Ne? Also das ist einer der größten Übel. Nicht nur in der Medizinforschung, sondern auch in allen anderen Sparten, die sozusagen, wo es ein industrielles Interesse gibt. In der Archäologie ist es wahrscheinlich nicht so schlimm. Ne?
Da kommen wir eigentlich zu einem Thema, was wir jetzt auch noch mal kurz besprechen wollen, ist nämlich, es gibt ja hochwirksame Naturpräparate. Sie haben ja auch gerade ein Buch rausgebracht oder mehrere Bücher auch rausgebracht, zum Thema Pilzextrakte. Haben wir im Vorfeld schon so ein bisschen drüber gesprochen. Und in dem Zusammenhang von Corona ist ja auch das Thema Krebs immer wieder aufgekommen und vor allen Dingen Turbokrebs. Ich glaube, viele Zuhörer kennen auch irgendwo um drei Ecken einen Fall, den man sich kaum erklären kann, weil es einfach viel zu schnell abgelaufen ist. Auch Mediziner kenne ich, die das solche Fälle plötzlich gesehen haben, die sie ja in dem Zeitfenster so noch nie vorher gesehen haben. Vielleicht können wir da mal in dieses Thema ein bisschen einsteigen. Und Sie haben ja auch viel dazu publiziert, ne, zum Thema Heilkraft von Pilzen. Und dann bin ich praktisch bei dem Thema, dass bestimmte Dinge, die möglicherweise, und das haben wir jetzt gerade auch beim Thema Lithium, bei dem Herrn Nels in seinem Buch jetzt gerade thematisiert, in zwei Episoden, dass es hier Substanzen gibt, die nicht wirklich gewollt sind.
Ja, Heilpilze werden jahrhundertelang schon verwendet. Es gibt Geschichten von russischen Großfürsten, die mit dem Chaga-Pilz, der, wenn er im hohen Norden wächst, in Finnland oder Russland, in Sibirien, wenn er dort wächst, das wird da besonders wirksam, weil er sozusagen sich da in einem sehr feindlichen in einer sehr feindlichen Umwelt behaupten muss. Das ist lange bekannt, kriegt man auch mühelos hier. Was sich im Laufe der Studien herausgestellt hat, war eine Tramete, die Trametes rubinophila murr, mit dem einfachen volkstümlichen Namen Huaya-Pilz, der aus China kommt, ist in einer japanischen Studie mal aufgefallen, dass die Impfspike, die Spike-Proteine, die sich also in das Zelleninnere einnisten können und dort die Enzymproduktion stören oder behindern, dass man die dort rauskriegt. Das kann der Huaya-Pilz. Und dass der auch Krebs bekämpft. Also das wurde bei einer Krebsstudie, wo Patienten mit Krebs, ganz üblen Dingen wie Pankreas, Darmkrebs, Prostatakrebs und solche Krebsarten jeweils im letzten, vierten Stadium behandelt wurden, mit dem Huaya-Pilz erfolgreich. Und dann kam die Impfung. Zwei der Probanden hatten den Huaya-Pilz nicht weitergenommen, die sind dann relativ rasch verstorben an dem Krebs. Der ist wieder aufgeflammt, stärker geworden und ist letal geendet. Die den weitergenommen haben, da war irgendwie gar nichts, überraschenderweise. Also die haben weder hat man dann Spike-Proteine bei ihnen gefunden, noch also diese Impf-mRNA-Dinger, noch hat sich der Krebs verschlechtert. Da gab es dann weitere Studien dazu. Und Krebsbehandlung mit Pilzen, bekannt ist auch die Schmetterlingstramete, da gibt es also auch eine ganze Reihe von Studien, dass man damit Krebs behandeln kann. Und vor allem in letzter Zeit interessanterweise sind die Studien über Huaya-Pilz haben stark zugenommen. Man hat praktisch alle Krebsarten sich angeschaut in der Zwischenzeit schon. Und die Studien sind zum Teil extrem detailliert auf der Ebene der Physiologie und Biochemie. Die zeigen exakt, wie wirken diese mTOR-Wege und die diversen Signalwege des Immunsystems. Das wird alles von diesen Pilzen beeinflusst, interessanterweise. Pilze sind überhaupt faszinierende Lebewesen. Pilze können zum Beispiel Erdöl verarbeiten und daraus ins Organische umwandeln. Also sie können Schäden beseitigen, auch in der Umwelt, tun das auch. Pilze kommunizieren miteinander über weite Strecken. Pilz mit Seele sind oft Kilometer, Quadratkilometer groß. Also es ist wirklich sehr interessantes Feld, um sich das anzusehen. Und wie gesagt, es erscheinen im Moment mindestens 5 Studien im Monat, die Wirkung von diesem Huayra-Pilz zeigen. Also in dem Buch, das Sie erwähnt haben von uns, wo sind sozusagen die Artikel zusammengefasst, die ich einmal drüber geschrieben habe. Und das wird also sehr gern gelesen, ganz offensichtlich.
Und Sie haben sich dann auch selber mal mit einem Korb bewaffnet und sind mal durch die österreichischen Wälder gelaufen und haben da noch ein paar andere Dinge gefunden.
Richtig, na, es gibt in den heimischen Wäldern zig Trametensorten. Wir haben, glaube ich, 40 verschiedene Trameten gesammelt. Hat sich herausgestellt, dass die striegelige Tramete eben solche Wirkungen hat. Mir ist allerdings nicht bekannt, dass sie irgendwo zu kaufen wäre, während der Huayra-Pilz, der gibt's jetzt auch in Deutschland schon Quellen, wo man es als Pulverextrakt, wie es auch in den Studien verwendet wird, also in der gleichen Form käuflich erwerbbar ist.
Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir werden das Buch auf jeden Fall bei uns in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr euch das Buch dann besorgen, mal durchblättern, euch die ganzen Studien auch mal durchlesen, die der Herr Meyer dort beschreibt und euch dann auch ein bisschen mehr näher dazu informieren. Ja, an dieser Stelle denke ich, soll es das für heute mal gewesen sein. Wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weiter diskutieren und Ihnen zuhören, Herr Mayer. Es war unwahrscheinlich interessant, was für ein großes Wissen Sie haben und auch was für tiefes Wissen Sie uns hier preisgegeben haben. Vielen, vielen Dank dafür, dass Sie bei uns heute im Podcast waren. Vielen Dank auch an dich, Jens. Und an euch da draußen vielen Dank auch wieder fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao und tschüss.
Tschüss.
Servus.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.